Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Wie ist der Sommer?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, ich bin ja noch im sizilianischen Sommer und der ist wie immer natürlich heiß, wobei ich glaube im Moment tatsächlich gar nicht so heiß wie bei euch in Deutschland und dafür haben wir natürlich hier das Meer und immer eine kühle Brise, das ist ganz angenehm. Ich kann nicht meckern. Wie ist bei dir?
Kleines Insight erstmal noch. Wie ist der erste Urlaub mit Hund?
Ja, das ist sehr süß auf jeden Fall. Er macht alles sehr gut mit, aber die Hitze setzt ihm natürlich auch ein bisschen zu. Ja, aber er buddelt sich immer in den Sand ein am Strand und dann geht's.
Und wie gesagt, hier wäre es heißer für ihn. Also hier haben wir keinen Sand zum Buddeln und keinen Strand, aber im Moment so eher 33 Grad draußen. Insofern sei froh, dass du da bist. Mir geht's auch gut. Mein Sommerurlaub war ja ob eines, ich sag mal, ziemlich kostenintensiven Osterurlaubs in den Osterferien. Kurz und harmlos. Wir waren im Ferienhäuschen an der Nordsee, 12 Tage bei Regen von vorn. Eigentlich wollten wir 14 Tage, haben aber 2 Tage vorher abgebrochen, weil Regen von vorn und 2 Teenage-Kids, die gesagt haben, Alter, ist das langweilig hier? Und deswegen sind wir jetzt hier Ferien im Garten und ich meine, ich will mich nicht beklagen, ich habe einen Garten, da steht ein Aufstellpool, da war ich gestern drin, also perfekt, besser kann es nicht laufen.
Ach ja, siehst du, es sind ja perfekte Bedingungen.
Richtig.
Hervorragend.
So, perfekte Bedingungen, darüber wollen wir in dieser Folge nicht reden, sondern über Horrorszenarien. Also alle von euch da draußen haben bestimmt irgendwie dieses Damoklesschwert über sich schon mal gesehen, gespürt. Horrorszenario, Cyberangriff. Digitale Infrastruktur ist mittlerweile häufig das Herzstück, ne, und Dreh- und Angelpunkt unserer Kommunikation, unserer Unternehmen, eigentlich unseres gesamten Lebens.
Ja, und da Status quo ist, dass sich unsere digitale Welt einfach immer rasanter weiterentwickelt, ist das leider auch ein bisschen mit der Bedrohungslage durch Cyberangriffe so. Die Zahl der Cybervorfälle steigt und mit ihr auch die Raffinesse hinter solchen Angriffen. Ja, und wie bleiben Unternehmen handlungsfähig, selbst wenn sie eben Ziel von Cyberkriminellen werden? Und wie lassen sich Technologien nutzen, um Kommunikationswege zu schützen? Wie können Unternehmen sicher bei digitalen Transformationsprozessen begleitet werden? Diese und viele weitere Fragen rund um Cybersicherheit diskutieren wir mit dem ECO zu unseren jährlichen Internet Security Days am 15. und 16. September 2025 in Köln mit ExpertInnen aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Und in diesem Jahr sind wir mit der Veranstaltung im Rheinenergiestadion in Köln zu Gast. Ja, und für einen ersten Vorgeschmack haben wir in dieser Folge einige Profis aus dem Gebiet Cybersicherheit für euch interviewt.
Aber vorher gibt es natürlich erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Die aktuelle Bundesregierung hat die 100-Tage-Marke bereits geknackt. Und das haben wir als Anlass genommen, um mal so eine erste Bilanz zu ziehen, was denn digitalpolitisch in dieser Zeit, in diesen Tagen bereits passiert ist. Und ja, das Zeugnis fällt so ein bisschen durchwachsen aus. Mit dem BMDS wurde ja immerhin eine zentrale Forderung der Branche und auch von uns vom ECO erfüllt und es stehen mit dem vorgestellten Organigramm nun auch personelle Zuständigkeiten fest. Digitale Kernprojekte sind allerdings noch nicht über die Startlinie gekommen. Wir sehen besonderen Handlungsbedarf bei den Themen KI, Data Center, Verwaltungsdigitalisierung und Datenschutz. So nehmen wir in Sachen KI vor allem eine Fragmentierung statt Führung wahr, denn die Federführung liegt hier aktuell je nach Projekt oder Gesetz entweder beim Digitalministerium, beim Bundeswirtschaftsministerium oder dem Forschungsministerium. Wichtig ist aber, dass KI Chefsache wird und das bedeutet eindeutige Zuständigkeiten, klare Kommunikation und eine praxistaugliche Umsetzung. Für Rechenzentren wurde zwar eine Strategie angekündigt, die Umsetzung bleibt aber weiterhin unklar. Derweil erschweren steigende Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Betreiber. Ganz klare Kritik haben wir an Innenminister Alexander Dobrindts Überwachungsplänen. Die Vorratsdatenspeicherung ist verfassungsrechtlich bedenklich und politisch rückwärtsgewandt. Anstatt einer anlasslosen Überwachung, die auch noch gegen EU-Recht verstößt, fordern wir weiterhin eine rechtssichere und grundrechtsschonendere Lösung. Ja, und unsere gesamte Bilanz sowie unsere Prioritäten für die nächsten 100 Tage verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Vor allem heißt es jetzt Tempo, Tempo, Tempo.
Ja, und Tempo, Tempo, Tempo heißt es auch bei der künstlichen Intelligenz, denn die ist Schlüssel für Deutschlands Zukunftsfähigkeit. Doch wie gut ist Deutschland für die nächste KI-Revolution überhaupt aufgestellt? Die neueste Umfrage vom Eco-Branchenpuls verdeutlicht, dass wir noch einiges nachzuholen haben. Obwohl bereits 2/3 der Unternehmen KI für sich nutzen, gaben knapp 27% an, dass der Einsatz von KI-Tools in ihren Unternehmen nicht einmal geplant sei. Dabei fällt eine starke Abweichung zwischen Ost und West auf. Während im Westen über 70% der Unternehmen KI einsetzen, liegt die Zahl im Osten nur bei knapp über der Hälfte. Wenn wir da nicht gegensteuern, riskieren wir eine digitale Zweiklassenwirtschaft. Und Zweiklassenwirtschaft, das hatten wir schon, das wollen wir nicht nochmal. Laut Umfrage sind hier vor allem Sicherheitsbedenken und unklare Rechtslagen ein Problem. Also auch da ist natürlich die neue Bundesregierung gefördert. Die Umfrage en Detail gibt es auch in den Shownotes.
Ja, und wir haben noch eine Umfrage gemacht zusammen mit YouGov, und zwar rund um das Thema Top-Level-Domains. Ja, also dieses .de oder .com am Ende jeder Internetadresse, das kennen wir alle. Es gibt aber tatsächlich auch spezifische Top-Level-Domains oder kurz TLDs ganz am Ende einer Internetadresse, die uns auch als Internetnutzerinnen und Nutzern immer häufiger begegnen. Und wir wollten einfach mal wissen, wie stehen denn die Deutschen zu lokalen Domain-Endungen wie zum Beispiel .hamburg oder .köln? Und ja, das haben wir im Rahmen einer YouGov-Umfrage mal abgefragt. Das Ergebnis zeigt, dass Deutsche mehr Regionalität im Netz tatsächlich befürworten, denn 55% der Befragten halten geografische Internetendungen für eher sinnvoll bzw. sehr sinnvoll. Gerade einmal 7% finden lokale Endungen überhaupt nicht sinnvoll. Und die Beliebtheit der Kürzel lässt sich ganz simpel erklären. Lokale Endungen sind nicht nur digitale Aushängeschilder, sondern können auch für mehr Sicherheit, Vertrauen und Datenschutz im Internet beitragen. Denn viele Endungen setzen beispielsweise verpflichtende DNSSEC-Nutzung, verschlüsselte Kommunikation oder eine kuratierte Domainvergabe voraus. Und alle, die sich für eine geografische, generische oder unternehmensspezifische Top-Level-Domain interessieren, sollten jetzt aufpassen, denn in 2026 steht die nächste Vergaberunde an. Das heißt, da ist es dann tatsächlich auch wieder möglich, eigene neue Top-Level-Domains anzumelden. Und alle Infos dazu gibt es natürlich beim ECO im Names und Numbers Forum. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
Kommen wir zum Kernthema unserer heutigen Folge, Cyber Security. Das Bundeskriminalamt zählt mit seinem Bundeslagebild Cybercrime 2024 ca. 130.000 Straftaten aus dem Inland und ca. 200.000 Straftaten aus dem Ausland.
Ja, und auch laut des Allianz Risk Barometers 2024 stellen Cybervorfälle das größte Geschäftsrisiko dar. Hinzu kommt noch, dass diese Bedrohungen im digitalen Raum immer komplexer werden. Angreifer gehen hier professioneller vor, sodass gute Schutzmaßnahmen allein nicht mehr ausreichen. Ja, und über die Bedrohungslage sprechen wir nun auch mit unserem ersten Gast.
Im Gespräch.
Bei den Internet Security Days 2025 bringen wir bald wieder IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten aus ganz Deutschland zusammen. Mit dabei ist natürlich auch Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Und mit ihr spreche ich jetzt nochmal ganz kurz zur aktuellen Bedrohungslage, welche Rolle das Thema Vertrauen in digitale Technologien für die digitale Transformation spielt und natürlich auch dazu, was uns bei den Internet Security Days 2025 erwartet. Herzlich willkommen, Claudia Plattner.
Hallo.
Ja, welche Themen sind dir denn in Bezug auf IT-Sicherheit aktuell besonders wichtig und wirst du wahrscheinlich auch in deiner Keynote bei den ESDs erwähnen?
Also ich habe sie noch nicht geschrieben, aber ich vermute mal, dass ich wahrscheinlich ein bisschen über digitale Souveränität sprechen werde. Das ist im Moment das Hype-Thema schlechthin. Ja. Wohin ich gehe, wird darüber gesprochen. Und ich habe da tatsächlich wirklich die Mission mit, na sagen wir mal, einigen Klischees aufzuräumen und die Problemlage einfach einzuordnen. Und das gerne auch aus der Praxis. Ich war ja auch 20 Jahre auf der anderen Seite. Und außerdem haben wir die Internet Security Days in unserem E-Mail-Sicherheitsfokus-Monat September. Das war jetzt quite a mouthful. Und da will ich natürlich drüber sprechen. Also alles, was E-Mail-Sicherheit mit digitaler Souveränität zu tun hat und warum wir in der Cybernation alle Teil der geopolitischen Lage sind und das hoffentlich auch als Lösung und nicht nur Teil des Problems.
Du sagst ja ganz oft, die Bedrohungslage im Cyberraum sei so hoch wie nie. Wie gut ist denn Deutschland darauf vorbereitet, also sowohl technisch als auch organisatorisch? Und wo siehst du aktuell die größten Hebel für mehr Resilienz, mehr Sicherheit, zum Beispiel im öffentlichen Sektor oder auch in der Wirtschaft?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, Deutschland ist in Teilen durchaus gut aufgestellt. Ich sage aber auch immer, das muss uns klar sein, gut aufgestellt sein ist das eine. Die Frage ist, sind wir gut genug aufgestellt. Und das hängt auch davon ab, wie attraktiv man ist. Und ich kann an dieser Stelle sagen, Deutschland ist attraktiv. Wir haben viel Hightech, wir haben viel politisches Gewicht. Wir sind auch nach wie vor sehr wohlhabend. Das alles weckt Begehrlichkeiten von verschiedensten Angreifern, Cybercrime, aber auch Cyberkonflikt und Ähnliches. Das heißt, wir sind in Teilen durchaus gut aufgestellt. Wir haben aber auch noch Schwächen. Hier und dort, auch im Gesamtsystem. Wir müssen uns fragen, welche Gesetzgebungen brauchen wir noch? Wir brauchen definitiv den Flickenteppich an Zuständigkeiten, müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Und ganz konkret, wirklich vor Ort, mir geht es vor allen Dingen das Thema Mittelstand. Und da sage ich immer KMO, also kleine und mittlere Organisationen, nämlich im öffentlichen genauso wie im privatwirtschaftlichen Sektor. Die sind allesamt nicht gut genug geschützt, denn von den 3 Leuten, die da vielleicht in der IT arbeiten, da kann man nicht mehr viel abzwacken, um noch irgendwie für IT-Sicherheit zu sorgen. Hier müssen wir wirklich was tun. Da fehlt es an Personal, Know-how und Strukturen. Das sind Sachen, wo ich wirklich möchte, dass wir drangehen.
IT-Sicherheit ist ja immer auch ein Vertrauensthema, sei es in staatliche Schutzmaßnahmen, digitale Dienste, neue Technologien. Was braucht es denn, damit dieses Vertrauen eben auch verdient ist und nicht nur eingefordert wird?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass insbesondere an der Stelle auch Hersteller in verantwortungsvolles Handeln reinkommen. Also alle diejenigen, die Produkte oder Services im digitalen Bereich für andere bereitstellen, das sind die, die wir brauchen, die an dieser Stelle mit gutem Beispiel vorangehen müssen. So, was heißt das? Es heißt eigentlich aus Verbrauchersicht fast immer, ich brauche Transparenz und ich brauche Nachvollziehbarkeit. Ich muss wissen, was bieten die mir, worum kümmern die sich und ist das für mich nachvollziehbar? Kann ich das glauben? Und wir müssen uns auch klar machen, immer so als kleines winziges Beispiel, wenn es irgendwo einen Cybervorfall gibt, dann ist aus meiner Sicht das mit Abstand Wichtigste, was in dem Moment passieren muss, dass wir dazu stehen und damit konstruktiv umgehen. Wenn es eine Schwachstelle in einem Produkt gibt, dann ist für mich das Wichtigste, dass dann ein Hersteller an der Stelle sagt, alles klar, hier ist das Problem, offen da kommuniziert, sofort Patches liefert, konstruktiv damit umgehen, weil wir werden die nächsten Jahrzehnte immer noch damit leben müssen, dass wir Schwachstellen haben, dass wir Vorfälle haben und wir sollten lernen, damit konstruktiv umzugehen und aus jedem Vorfall etwas lernen, was uns die nächsten Schritte, die nächsten Produkte besser und sicherer macht. Und wenn Unternehmen genauso wie Organisationen das ausstrahlen, dann wird das auch funktionieren. Dazu gehört Security by Design, Security by Default. Das müssen Leute glauben können. Zero-Trust-Ansätze, wo ich jedes Mal nach jeder Aktion feststelle, hier kann ich noch was einbauen, wo ich sicherer werden kann. Hier kann der Angreifer sich nicht weiter ausbreiten. Integrität der handelnden Organisationen. Hier hatte ich einen Datenschutzvorfall. Geh damit um, steh dazu, lass uns die Probleme gemeinsam lösen. Das sind die Sachen, die mir sehr wichtig sind. Wenn wir authentisch darin sind, dass wir uns um das Thema Cybersicherheit bemühen, werden uns das auch die Verbraucherinnen und Verbraucher Stück für Stück glauben. Das ist Vertrauen, das wir uns verdienen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und na klar, vertrauensvolle Hersteller, also vertrauenswürdige Hersteller, werden immer wichtiger. Im Kritissektor, aber genauso im Privaten. Wir alle wollen digitale Souveränität und vertrauensvolle Partner, mit denen wir arbeiten können. Technologie selbst verstehen ist dabei wichtig, man muss sie kontrollieren können, aber eben halt auch wirklich sich mit Partnern nur einlassen können und wollen und müssen, wenn man ihnen vertrauen kann.
Vielen, vielen Dank, liebe Claudia Plattner vom BSI, für diesen kleinen Appetizer-Ausblick auf deinen Vortrag bei den ISDs am 15. und 16. September in Köln. Ja, alle Infos zur Agenda und natürlich auch, wie ich an Tickets komme, sind natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank.
Spätestens jetzt muss allen klar sein, dass Unternehmen ihre Infrastruktur und Prozesse darauf ausrichten müssen, Angriffe schnell zu erkennen, um mögliche Folgen einzugrenzen. Und Sicherheit muss bereits beim Fundament mitgedacht werden, bei der digitalen Infrastruktur, also Security by Design sozusagen.
Ja, und bei den diesjährigen Internet Security Days widmen wir uns tatsächlich mit einem ganzen Themenblock diesem wichtigen Thema. Die Expertinnen und Experten teilen hier Insights darüber, wie Organisationen ihre Widerstandskraft gegen Cyberangriffe systematisch ausbauen können.
Ja, und darüber habe ich mit unserem nächsten Interviewgast gesprochen.
Im Gespräch.
Heute habe ich das große Glück, ich darf mit einem der führenden Köpfe sprechen, wenn es um die rechtlichen und gesellschaftlichen Dimensionen von Cybersicherheit geht. Professor Dr. Dennis Kenji Kipka, er ist unter anderem Research Director und Founder des Cyber Intelligence Institute. Er ist Professor für IT-Sicherheitsrecht, Mitglied im Vorstand der European Academy for Freedom of Information and Data Protection und noch viel mehr. Und trotzdem hat er Zeit, heute im Ohr am Netz dabei zu sein. Und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Dennis.
Hi Sven, grüß dich. Danke für die Einladung.
Voll gerne. Dennis, bei den Internet Security Days in diesem Jahr sprichst du über sichere Infrastrukturen, also digitale Infrastrukturen. Die sind häufig unsichtbar. Viele nehmen sie dann erst wahr, wenn auf einmal keine Ahnung, das Netz nicht geht, wenn sie ausfallen? Warum ist die Sicherheit dieser oft eben unsichtbaren digitalen Infrastrukturen heute so entscheidend und eben nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich?
Also ich glaube, das beste Beispiel ist der CrowdStrike-Vorfall, der sich in diesem Jahr ja einmal jährt. Und da haben wir gesehen, wie abhängig eigentlich unsere Gesellschaft, Wirtschaft, Staat, eigentlich alle Einrichtungen, alle Menschen von digitaler Infrastruktur sind. Und jeder wird sich ja sicherlich noch zurückerinnern, im Juli letzten Jahres, von einem Tag auf den anderen, von einer Stunde auf die andere, sind 8 Millionen Computer weltweit ausgefallen. Und das nicht nur eben irgendwo in Behörden oder in Unternehmen, sondern bis hin zu kritischen Infrastrukturen. Und da hat man auf einmal gesehen, wie abhängig wir eigentlich von vernetzter IT sind, vom Funktionieren von vernetzter IT. Und das eben alles im Hintergrund stattfindet. Es interessiert sich niemand dafür, solange das Ganze läuft. Aber vulnerabel sind wir trotzdem an allen Ecken und Kanten.
So, jetzt ist es einmal passiert. Ja, das ein Kind ist schon im Brunnen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Jetzt ist der Mensch ja durchaus resilient gegen Angst und auch so ein bisschen resilient gegen schlechte Erfahrungen und man merkt sich nur die guten Sachen. Du hast schon gesagt, im Juli jährt sich dieser Vorfall zum ersten Mal. Ist das Thema in der breiten Öffentlichkeit überhaupt noch ausreichend präsent oder ist alles schon wieder gut?
Ach, ich glaube, es ist alles wieder gut. Also wenn wir uns einfach mal anschauen, was hat sich denn seither getan? Ich glaube, die allermeisten Unternehmen sind bei denselben Anbietern geblieben. Man hat irgendwie dann nachgebessert, gesagt, ja, das kommt in Zukunft ja nicht mehr vor. Aber es muss ja eben nicht nur CrowdStrike betreffen. Ja, also ich meine, es gibt 1 Million Softwarestücke weltweit, die irgendwo eingesetzt werden. Wir verlassen uns zunehmend auf Cloud Computing statt On-Premise. Und wir lagern ganz viel auf die digitale Lieferkette aus. Und das ist erstmal gut, das ist billig. Wir können Know-how outsourcen und wir können uns vielleicht auch Know-how auch einholen, was wir vielleicht gar nicht haben an der Stelle.
Insourcen.
Ja, Insourcen, genau, ein schöner Begriff. Aber solange alles funktioniert, ist alles egal. Da macht sich keiner Gedanken. Ja. Aber wir müssen, glaube ich, insbesondere über die Fälle sprechen, wo es nicht funktioniert, weil wir im letzten Jahrzehnt ja ganz viel digitalisiert und vernetzt haben und Cybersicherheit irgendwie, ich würde sagen, bis 2019 so kein so ein besonders großes Thema eigentlich, keine große Rolle gespielt hat.
Ja, also gerade im Mittelstand hatte ich oft so das Gefühl, den interessiert es nicht, weil wir sind ja so ein kleines oder ein mittelständisches Unternehmen, das ist ja gar nicht unser Problem. Und das ist ja oft das, was erstmal in die Köpfe der Menschen rein muss. Ich glaube, mittlerweile zumindest in den größeren Unternehmen und Industrien ist es auf C-Level-Ebene angekommen, aber das hat echt lange gedauert, 2019, ja, hatte ich auch so das Gefühl, da war das noch nicht, das ist ja eh kein sexy Thema, aber da war es halt wirklich eben auch noch nicht so richtig da. Dabei ist doch mit Sicherheit eine sichere digitale Infrastruktur für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit eines Landes wie Deutschland essentiell, oder?
Ja, klar. Also ohne digital funktioniert, glaube ich, in Deutschland nichts mehr. Ich meine, Urproduktion ist Strom, Telekommunikation, aber eben auch IT an der Stelle. Und für mich ist eigentlich so das ein sehr gutes Beispiel auch diese ganze AI-Tisierung, die wir an der Stelle erleben. Also wir machen wahnsinnig viel IT-Outsourcing, überlegen aber auch nicht, welche Folgen das letzten Endes auch für einen Betrieb hat. Und gerade bei AI ist es so, ja. Also viele Unternehmen nutzen eben Large Language Models, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sensible Daten, Geschäftsgeheimnisse eingeben. Das ist das generelle Problem bei Cybersecurity. Cybersecurity ist irgendwas, was schwer greifbar ist, ja. Ja. Bei KI war es ja auch Jahrzehnte so, ja, KI hat sich kein Mensch für interessiert, weil niemand konnte damit so richtig was anfangen. Das Problem ist, bei Cybersicherheit ist es immer so und es wird auch so bleiben, dass die Leute nicht richtig was damit anfangen können, weil es eben immer so ein Nebenschauplatz ist einer eigentlich anderen Technologie. Aber es ist natürlich essentiell, wenn wir an nachhaltige Digitalisierung denken.
Ist das Thema in den Unternehmen in Deutschland mittlerweile gut genug angekommen? Also ich weiß, viele machen eben so Sensibilisierungs- und auch Kennlernkurse und im Endeffekt Schulungen, damit die Leute gucken, worauf sie achten müssen. Eben sowas wie, wo gibst du welche Daten ein? Auch welchen USB-Stick steckst du eventuell wo rein und solche Dinge. Also sind wir da, ich sag mal so im weltweiten Vergleich, auf einem guten Weg aus deiner Sicht?
Also ich glaube, der weltweite Vergleich ist überall schlecht.
Na, wenigstens das.
Genau. Also da sind wir nicht abgehängt oder sowas. Und du hast es ja auch schon angesprochen, also so Cybersecurity-Schulung, das ist irgendwie unsexy. Ja. Ja? Also es gibt irgendwie solche, da ist dann irgendein Lehrender, der erklärt das dann irgendwie so abstrakt, worauf man achten muss. Oder was sich jeder auch vorstellen kann, irgendwie was man im Unternehmen machen muss, so Brandschutzschulung. Ja, das ist auch nicht so besonders beliebt.
Und die Feuerlöscher sind laut, wa? Wenn man so ja, eine gezündet. Boah.
Genau, das sind so immer die Sachen, wo sich die Leute denken, ach, wann brennt es hier denn mal im Betrieb? Ja, und wenn, dann bin ich doch sowieso im Homeoffice. Und das ist dieses Abstrakte. Das ist einfach ein Problem. Ja. Und es ist aber, wie gesagt, ein Mensch, ich würde sagen, ein allgemein menschliches Problem, dass wir eben Gefahren, die nicht greifbar sind, einfach verdrängen und dementsprechend auch ganz wenig Awareness in vielen Bereichen noch vorhanden ist.
So, Dennis, jetzt sind wir hier in Deutschland. Wir sind richtig gut im Gesetze erlassen und Richtlinien und sozusagen Guidelines zu entwickeln. Und man könnte auch einfach alle dazu zwingen, die Sicherheitsschulungen zu machen. Und fertig ist die Laube.
Versucht man ja schon. Also PIS 2 ist ja dieses tolle Thema. Ja. Und Geschäftsleiter müssen in der Zukunft nachweisen, dass sie irgendwie geschult wurden, damit sie überhaupt entscheidungsfähig sind für ihren Betrieb im Bereich Cybersicherheit. Klar, man kann die Unternehmen zu allem verpflichten. Man kann auch sagen, alle müssen jetzt Kritisstandards umsetzen, bis hin zum kleinsten mittelständischen Unternehmen. Am Ende stellt sich die Frage, sind die Kapazitäten, sind die Ressourcen da und wer prüft das Ganze letzten Endes nach? Und wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, irgendwo hängen diese gesetzlichen Umsetzungsmaßstäbe natürlich immer an der Kontrolle.
Und dennoch gibt es einen internationalen juristischen Flickenteppich. Wie wirkt er sich denn auf den Aufbau sicherer digitaler Infrastrukturen aus? Was wäre denn ein gutes, stabiles Modell? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da können wir von unseren europäischen oder auch außereuropäischen Nachbarn lernen?
Also ich glaube, da muss man differenzieren, auf welche Regulierungsebene man sich da bezieht. Also ob es um Staat und Verwaltung geht, ob es um kritische Infrastrukturen geht, Großkonzerne oder eben kleine Unternehmen, bis hin zum Startup, weil die eben alle ganz unterschiedliche Anforderungen haben.
Na, bleiben wir mal kurz bei den Startups und den kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil die immer so ein bisschen hinten runterfallen, weil die eben von einigen der großen Richtlinien nicht gegriffen werden. Gibt es, ich sag mal, international Nachbarn, wo du sagst, die machen das richtig, da sollten wir mal hingucken?
Nein. Nein, also die
da können wir also wieder was entwickeln als Exportschlager, sehr gut.
Ja, das sehe ich definitiv so und das meine ich an der Stelle auch ernst, weil wir sind in dem Bereich Cyber Security Governance, Cyber Security Compliance und wir haben ja über Regularien gesprochen, in der Europäischen Union schon viel, viel weiter als manch anderer Staat. Also Japan hat zwar 2014 sein erstes Cybersicherheitsgesetz erlassen, die haben das eher so wenig hemdsärmelig umgesetzt, aber wir sind natürlich beispielsweise 2015 mit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz in Deutschland auch schon 10 Jahre dabei. Es wurde viel gemacht in dem Bereich. Wir haben auch einiges verbessert, aber es ist nach wie vor noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Das fehlt an den Basics, ja. Wir haben über dieses Thema Awareness gesprochen. Die Unternehmen werden meistens, gerade im Mittelstand, werden nicht erfolgreich angegriffen, weil jetzt irgendein Advanced Persistent Threat Actor, der irgendwie mit Millionen finanziert, die jetzt ausspioniert hat, sondern weil irgendwo jemand keine Ahnung hat oder irgendwas im Stress gemacht wird, Unachtsamkeit. Und das führt dann dazu, dass eben so ein Verschlüsselungstrojaner dann letzten Endes erfolgreich ist.
Ja, irgendein Trottel klickt dann wieder auf den Link oder auf Datei runterladen, ne? Ist doch immer so.
Ja, mittlerweile geht man da aber auch noch weiter und setzt beispielsweise auch Social Engineering Techniken ein. Ja, da kann sich natürlich cyberkriminelle AI wiederum zunutze machen und manipuliert beispielsweise auch Mitarbeiter, um die eben dazu zu verleiten, Geld zu überweisen, Zugänge zur Verfügung zu stellen in das interne Unternehmensnetz und so weiter und so fort. Das ist auch die Gefahr, die wir sehen. Um Cyberkrimineller zu sein, muss ich nicht IT-affin sein, ich muss nicht mal IT-Kenntnisse haben. Cybercrime as a Service, Social Engineering sind super Geschäftsmodelle, die funktionieren auch bei IT-Laien.
Okay, was können wir dagegen jetzt tun? Also was sollten jetzt Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Forschung, keine Ahnung, machen, um das, ich sag mal, zu verhindern oder möglichst bekannt zu machen, dass man eben nicht ohne weiteres drauf reinfällt?
Also Behörden können dazu ihren Teil leisten. Das BSI macht ja auch sehr, sehr viel im Bereich Aufklärung von Bürgerinnen, von Bürgern bis hin zu mittelständischen Unternehmen. Man erreicht aber dabei definitiv nicht alle. Und ich meine, wir können ja allein schon überlegen, wer wird sich diesen Podcast jetzt gerade anhören? Das sind ja auch Menschen, die vor allem auch so ein bisschen in der IT-Bubble drin sind, vielleicht so ein bisschen in der Cyber-Security-Bubble mit drinstecken, aber so wirklich den letzten mittelständischen Geschäftsführer, der eigentlich solche Veranstaltungen nicht besucht, der auch nicht die großen IT-Konferenzen des Landes besucht, den werden wir, glaube ich, nicht erreichen können. Und das sind eigentlich genau die Leute, die wir erreichen müssten. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr in die regionalen Mittelzentren reingehen, Cybersicherheit vor Ort weiter etablieren. Und das ist eine Vertrauensfrage einfach.
Ich finde auch, wir sollten jeden Bundesbürger zwingen, diesen Podcast zu hören. Das wäre mir auch persönlich ein großes Anliegen, lieber Dennis. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, KI, schwierig, weil jetzt brauchen die Cyberkriminalität nur überhaupt gar keine Ahnung mehr zu haben. Im Zweifelsfall lassen sie sich von ChatGPT noch erklären, wie sie jemanden digital über einen Löffel balbieren, wenn sie richtig doof sind. Aber KI ist ein Werkzeug. Können wir ja vielleicht auch nutzen, um in Zukunft resilienter und sicherer zu werden? Also wäre das eine Option? Wo siehst du da die Chancen, ich sag mal, für die nächsten Jahre?
Ja, das ist KI und Cybersecurity, so eine klassische Love-Hate-Relationship. Ja, also einerseits über Cybersecurity-Maßnahmen zur Verbesserung durch KI, da habe ich schon im letzten Jahrzehnt Bücher und Artikel drüber geschrieben, also automatisierte Anomalieerkennung. Das, was ich damit sagen will, also KI wurde ab den 1940er Jahren entwickelt und das hat erst diesen ganz großen Durchbruch erfahren Und diese große mediale Wahrnehmung eben durch die Large Language Models zum Herbst 2022 mit der ersten lauffähigen Version von ChatGPT. Aber im Bereich Cybersecurity sprechen wir schon viel, viel länger drüber. Und seitdem natürlich im Large Language Models sich durchgesetzt haben, ist alles ja mit KI. Und gerade im Bereich Cybersicherheit sieht man auch, gut, manches ist nützlich, manches ist weniger nützlich. Das ist auch so viel, viel Verkaufsargumente, die da letzten Endes hinterstehen. Aber die Bedrohungen sind tatsächlich auch relativ real. Also jüngst beispielsweise vor einigen Wochen am Sicherheitsforum herausgefunden, dass eben Malware programmiert wurde. Das waren irgendwie doch so relativ unzureichendes Zeug, aber man hat damit angefangen, das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, dass die es gemerkt haben, dass Malware programmiert wurde, um eben KI-gestützte Cyberabwehrlösungen zu manipulieren. Also indem dir die Malware quasi sagt, ich bin ein gutes Programm, du musst keine Sorge vor mich haben, du musst mich eben aus dem Filter rausnehmen. Und das ist, glaube ich, eine bedenkliche Entwicklung, die wir da sehen.
Das heißt also, es ist weiterhin ein Wettrennen um Sicherheit oder um den Angriff, so wie es eigentlich schon seit, ich sag mal, Anschalten des ersten Computers im Internet war oder vielleicht sogar noch davor.
Seit Anbeginn der Zeit eigentlich auch, als es noch keine Computer gegeben hat, genau.
Insofern müssen wir alle mitnehmen, damit Sie die Risiken kennen und wissen, an welcher Stelle es eventuell kritisch oder gefährlich wird. Vielen, vielen Dank für das spannende Interview. Vielen Dank an Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Also wenn Leute wie du sich um unsere Security kümmern, dann kann ich auf jeden Fall, also zumindest in nächster Zeit, noch ruhig schlafen. Vielen Dank.
Das freut mich. Danke.
So, dann schauen wir doch von der etwas größeren Sphäre nochmal ganz konkret auf die Unternehmenssicht. Eine unserer Umfragen unter IT-Entscheiderinnen und Entscheidern im Rahmen des Eco-Branchenpulses, auf den wir bereits auch in unserer News schon verwiesen haben, zeigt, dass das Bewusstsein für die wachsende Cyberbedrohungslage auch in deutschen Unternehmen angekommen ist. Rund 90% der IT-EntscheiderInnen halten die Wahrnehmung der Cyberbedrohungslage in deutschen Unternehmen für hoch. Rund 60% davon geben sogar an, dass sie die Bedrohungslage als sehr hoch einschätzen. Dieses gestiegene Bedrohungsbewusstsein spiegelt die zunehmenden Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Raum wider.
Ja, und das sind ziemlich erschreckende Zahlen, aber wir wollen natürlich hier keine Angst schüren, sondern vor allem aufklären, wie Unternehmen den Prozess der digitalen Transformation nicht nur erfolgreich, sondern vor allem auch sicher durchlaufen. Das erklärt unser dritter und letzter Interviewgast in dieser Folge.
Im Gespräch.
Der Dienstleister für Multicloud-Sicherheit und Anwendungsbereitschaft F5 ist Experte in Sachen WAF, also Web App Firewall, API-Sicherheit, Anwendungsbereitstellung, Botschutz und vielen weiteren Gebieten. Und ich freue mich sehr darauf, heute mit Markus Hennig sprechen zu können. Er ist Senior Product Sales Specialist bei F5 und kann mir erklären, wie man Unternehmen sicher bei digitalen Transformationsprozessen begleitet. Ein Thema, das wahrscheinlich euch alle schon seit den ein oder anderen Jahren beschäftigt und auch immer akuter wird. Insofern sind wir sehr froh, dass er Zeit für uns hat. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Markus.
Hallo Sven. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Markus, viele Unternehmen sprechen über die digitale Transformation. Wie erkennt man denn, ob die eigene Anwendungs- und Sicherheitsarchitektur wirklich für moderne Anwendungen gemacht ist? Ob die fit dafür ist?
Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Und erstmal müssen wir ein bisschen definieren, was das eigentlich dann bedeuten soll. Also für mich persönlich bedeutet digitale Transformation Prozesse vom Papier hin zu digitalen Medien oder zu modernen Medien zu übertragen. PC, Laptop, Mobiltelefon, sodass diese eben nicht mehr übers Papier konsumiert werden, sondern über diese neuen Medien. Man kann das auch bezeichnen als Webifizieren, also als Webservice auszuliefern. Und das trifft genau unsere Kernkompetenz als F5, als Hersteller. Wir konzentrieren uns auf diese Webservices, auf die Webanwendung. Und die Frage ist natürlich dann, erlaubt die Anwendung das überhaupt? Ist sie überhaupt schon dafür bereit, webifiziert zu werden? Oder kann das entwickelt werden? Wenn das dann so ist, dann glaube ich, müssen wir an drei verschiedenen Schrauben drehen. Mhm. Ich sage immer gern, das ist so eine Achse, so ein Triangel zwischen Leuten, also People, Process, Technology. Mhm. Sorry für die Anglizismen, die werden mir wahrscheinlich öfter rausrutschen.
Wir bewegen uns hier in einem sehr anglizistischen Bereich hier. Ne? Also du hast ja gemerkt in der Anmoderation, ich habe WAF gesagt, meinte aber Web App Firewall. Also egal, wir dinglischen uns durch die Gegend, kein Problem.
Ganz genau. Also diese drei Schrauben, glaube ich, auf die muss man achten, oder? Leute erstmal. Ja. Wie weit haben wir eigentlich die richtigen Leute, oder? Wie weit sind die motiviert, sich weiterzuentwickeln? Wie weit sind die auch bereit, ihren Spektrum ein bisschen aufzumachen? Ich habe Diskussionen gehabt mit Fachkräften aus dem Netzwerkbereich, die sagten mir ganz klar, meine Verantwortung endet beim Router des Netzwerks, unseres Netzwerks, nicht das Cloud-Netzwerk. Das ist natürlich dann schwierig zu sagen, okay, wir machen das moderner, weil wir in die Public Cloud gehen. Technologie. Große Baustelle sehen wir als Hersteller in dem Bereich der Observabilität, also der Möglichkeit überhaupt zu sehen, was passiert. Wie behalte ich dann den Überblick? Mhm. Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ja, welche Technologien brauche ich dazu und wie kann ich Bestandstechnologien schon nutzen oder sinnvoll integrieren? Und dann der letzte Teil, also Prozesse. Wie kann ich solche Frameworks in mein Unternehmen einbetten, welches mir erlaubt, dann auch überhaupt diese Modernisierung zu durchführen. Ich bin jetzt kein Spezialist, aber es gibt ja so Scrum und Agile und ich weiß nicht genau, wie die alle funktionieren, aber ich habe verstanden, dass das hilft, Mehrwert zu erzeugen hinsichtlich Qualität und Geschwindigkeit. Und wenn das alles so gematcht ist, dann kommt man wahrscheinlich zum Ziel.
Lass mich an zwei Stellen nachhaken. Das Einfachere vielleicht bei Technology, also hast du da mal ein Beispiel, wenn es um die Observierung oder überhaupt erstmal die Sichtbarkeitmachung der Prozesse geht, worauf man da achten muss, was man da braucht?
Ja, Observabilität, ich habe da ein Beispiel dazu, in der Tat, ja. Wir haben in der Vergangenheit mit einer großen Landesbehörde in Deutschland gearbeitet und die haben sich dazu entschieden, einen gewissen Service nach außen hin zu publizieren, also zu verifizieren, nämlich den der sogenannten Online-Wache. Also dort, wo Bürger dann Bedenken, Fälle an die Polizei melden konnten, sollte dann nicht mehr über Telefon oder Dokumente, Papier erfolgen, sondern über den Web. Und dort gab es dann ganz, ganz viele Angriffe, wahrscheinlich von Staatsseite initiiert, im Jahr 2023. Das war so schlimm, dass die unter Wasser waren und abgeschaltet werden worden mussten oder abgeknipst wurden durch sogenannte Distributed Denial of Services Attacken über mehrere Wochen hinweg. Mhm. Und jede Woche 3 bis 5 Tage mit Milliarden von Anfragen, die kamen von bis zu 5000 verschiedenen Client-Adressen, die man dann hätte sehen müssen. Aber diese Observabilität fehlte schlichtweg. Es wurde versucht, mit Standardmitteln zu versuchen, diese Angriffe zu unterdrücken. Es hat aber nicht geklappt. Und dort konnten wir dann in einem Notfall-Onboarding diesen Kunden helfen, sie auf unsere Sicherheitsplattform zu bringen, die Observabilität herzustellen und herauszufinden, es handelt sich um diese und diese Art von Angreifern. So und so müssen wir die Sicherheitspolitiken einstellen oder Sicherheitsregelwerte einstellen. Und aufgrund einer intelligenten Verknüpfung von Modulen, die wir haben, die untereinander kommuniziert haben, konnten wir das so konfigurieren, dass jetzt sämtliche Attacken innerhalb von 30 Sekunden abgestellt wurden. Also diese Observabilität herzustellen ist dort ein Key-Thema gewesen und auch die automatisierte Abwehr von Angriffen.
War bestimmt auch ein geiles Gefühl da auf Start zu drücken und nach 30 Sekunden lief die Butze wieder, oder? Da fühlt man sich dann wahrscheinlich schon so ein bisschen wie so ein Superheld, könnte ich mir vorstellen. Vorher alle rauchende Köpfe, verweinte Augen und dann auf einmal Klick. So Leute, jetzt läuft's. Sehr schön.
Wir haben natürlich manchmal solche Erfolgserlebnisse, aber wir müssen ehrlich sein. Die Umgebung, in der wir uns aufhalten, ist komplex. Wir reden nicht nur mit einem Team oder mit einer Person, sondern mit verschiedenen. Dass es jetzt in dem Moment so geklappt hat, war auch ein bisschen dem Glück geschuldet, dass es sich um so einen standardisierten Angriff handelte, den wir relativ gut schon in unseren Modulen eingearbeitet hat. Ne?
Ja, wie heißt es so schön? Glück ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Insofern hat das da gut funktioniert. Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit Leuten reden. Das ist der zweite Punkt, wo ich nachfragen wollte, weil ich arbeite ja unter anderem auch im öffentlich-rechtlichen Hörfunk schon sehr, sehr lange und da hat man ja auch gerne mal so Leute, die sagen, oh, hier E-Mail, mit dem Quatsch fange ich so kurz vor der Rente nicht an. Also wie oft scheitert sozusagen der Versuch einer Digitalisierung oder auch einer Transformation an den Leuten in so einem Unternehmen? Also ich stelle mir jetzt so entweder große Behörden oder auch so kleine Mittelständler vor, wo die sagen, ach nö, Cybersecurity ist für mich nicht interessant, ich bin ja nur ein Tischler oder so.
Ja, ich denke, das ist eine interessante Frage, weil Leute sind am Ende des Tages verantwortlich und haben auch Kontrolle. Aber das müsste man differenzierter sehen, denke ich. Es kommt natürlich aufs Unternehmen an, oder? Wenn wir jetzt die moderne Online-Bank vergleichen mit der Landesbehörde, dann gibt es dort sicherlich signifikante Unterschiede in der Mentalität, in den Aufgaben und auch in der Art und Weise, wie die Menschen sich sehen, die Mitarbeiter sich sehen. Ja, wie die auch ihre Karriere sehen oder ihr baldiges Karriereende, das ist ja auch manchmal möglich.
Genau, so kurz vor der Rente, wie ich sagte, ne? Auch wenn es noch 10 Jahre sind.
Genau. Ja, und sehen wir natürlich, ich bin im Vertrieb tätig, wir sprechen natürlich mit Hunderten von verschiedenen Menschen, da sehen wir natürlich Unterschiede, wie dann auch die Notwendigkeit überhaupt erachtet wird, wie weit getrieben wird, wie weit auch da starkes Interesse ist, auch mit sich mit modernen Themen, sowohl auf der schlechten wie auf der guten Seite, also schlecht im Sinne von Umgang mit neuen Angriffsvektoren, als auch wie kann ich diese mit modernen Mitteln abwehren oder erkennen.
Ja, es geht natürlich darum, lebenslanges Lernen und gerade jetzt viel, viel mehr lernen als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren in der digitalen Welt. Das überfordert einige und andere haben auch einfach keinen Bock dazu, aber das ist dann halt ein Problem, da wird dann wahrscheinlich sich HR drum kümmern und nicht mehr ihr euch. Aber jetzt lass uns mal überlegen, wenn wir jetzt sozusagen etwas, ich sag mal, transformieren, umbauen, in die Cloud holen, was sind da die größten Sicherheitsrisiken? Also man sagt ja immer, never change a running system. Ne? Das ist aber auch so 80er Jahre Computer, da gab es noch kein Internet, glaube ich. Oder zumindest waren die meisten nicht angeschlossen. Da hat man gesagt, das Ding läuft, das lassen wir mal in Ruhe. Die Angriffe kommen ja von außen. Also wo sind die größten Risiken bei der Transformation selber?
Also dazu gibt es natürlich bekannte Risiken. Und bevor wir in die Welt eintauchen, der was ist dort neu und ganz anders, lass uns doch erstmal bei dem bleiben, was wir schon kennen. Mhm. Und es gibt eine ganz tolle Organisation, die nennt sich OWASP, OWASP. Und das ist so eine Vereinigung und die wird auch teilweise gesponsert von Herstellern aus der IT-Sicherheit. Und die beschäftigen sich schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen Top 10, mit diesen 10 wichtigsten Themen, die man eigentlich angehen müsste. Und dort müssen wir als Hersteller und als sicherheitsinteressierter Mensch mit Bedauern feststellen, dass dort dieselben Themen sich immer wieder in den Top 10 rumtummeln.
Ja.
Ein Beispiel ist zum Beispiel Injections, also in irgendeiner Form in einer Anfrage, auf Anfrage für einen Applikations-Request, heißt es dann, irgendwelche Dinge rein zu injizieren, welche dann Zugriffe gibt auf Bereiche, die man nicht haben sollte. Und das zieht sich durch von der klassischen Web-Anwendung, so wie du jetzt heute die edeka.de-Webseite besuchst oder auch für neue Large-Language-Model-Anwendungen. Dort gibt es auch diese Injection wieder. Also es tauchen immer wieder die alten Geister auf und um die müssen wir uns erstmal kümmern, bevor wir dann uns um die neuen Geister kümmern können. Je nachdem, wie matur die Organisation ist, mit der wir arbeiten, haben die natürlich diese Themen schon auf dem Tisch, beziehungsweise die Risikobewertung gemacht. Aber ja, neben der Injection gibt es dann typischerweise Themen mit der Authentisierung. Das heißt, wer bist du eigentlich, lieber Kunde? Was darfst du eigentlich? Also Thema Autorisierung ist auch ein Bestandteil der Top 10. Ja. Und dazu braucht man dann klassische Tools. Du hast es anmoderiert als Web Application Firewall. Ich meine, in diesem Business sind wir drin seit einem Vierteljahrhundert, kann man jetzt sagen, schon mittlerweile.
Krass,
ja, überleg mal. Das gibt es schon echt ewig lange. Und trotzdem, ne, wie gesagt, gibt es in den Top 10 immer noch diese Angriffe. Ja. Aber jetzt, um auf die neuen Themen zu kommen, neue Angriffsvektoren sind auch nochmal ganz, ganz spannend. Denn für neue Angriffsvektoren braucht man natürlich auch neue Tools, ja, neue Technologien wiederum. Und dort gehen zum Beispiel Dinge rein wie Botschutz, oder? Das geht nämlich über die klassische Erpressung raus, die wir heute ganz häufig in Verbindung mit Malware sehen, die auf kleinen PCs oder auch Server aufgespielt wird. Oder auch einfach die Drohung, hey, wir nehmen euch vom Netz, ja, mit DDoS-Attacken und ähnliches. Dazu habe ich auch ein ganz interessantes Beispiel, was diese Bot-Bedrohung angeht, diese neuen Angriffsvektoren. Wir haben in der Vergangenheit mit einem Service-Provider gearbeitet in der Schweiz, einer der größeren. Und dieser Service-Provider hat sich entschieden, ja auch Mehrwertdienste anzubieten für die Kunden. Also stell dir vor, du hast einen Handyvertrag und du willst diesen managen. Ja? Du loggst dich also in deinen User-Space ein und ähnliches. Und dieser Einlog-Prozess ist verbunden mit einer Authentisierungsschnittstelle. Schnittstelle, modern, API-basierend und ähnliches. Nun haben sich also aber Angreifer gedacht, hinter der Schnittstelle, also sobald ich als Benutzer eingeloggt bin, das sind Sachen, die will ich haben. Das sind nämlich so ganz tolle Sachen wie zum Beispiel Vergünstigungen, Rabatttickets, Event-Tickets, Restaurant-Voucher oder ähnliches, die ich mir dort als Kunde dieses Service-Providers ganz einfach beziehen kann. Also versuche ich doch, mich als Kunde auszugeben. Und das ist passiert bei diesem Kunden schon Ende 2024 im Zusammenhang mit Black Friday. Dort haben die anscheinend ein ganz tolles Angebot gehabt. Und Angreifer sind auf die losgelaufen mit sogenannten Credential Stuffing Attacks. Bedeutet, im Darknet oder aus irgendwelchen anderen Märkten kann man sich dann Kombinationen von Credentials, Username, Passwort-Kombination kaufen.
Ja.
Und dann lässt man die automatisiert gegen alle möglichen, fast beliebig viele Endpunkte, also Webseiten, Login-Seiten laufen. Das hat dann über 6 Monate dazu geführt, dass der Kunde mit den Standard-Tools versucht hat, diese abzuwehren. Und hat teilweise die Endkunden, so wie mich, angefragt, hey, mach doch mal 2-Faktoren-Authentisierung oder Multifaktoren-Authentisierung. Also ich muss immer beweisen, dass ich irgendwie so einen Code eingebe. Du kennst das vom Online-Banking, ja, ne? Die machen das schon lange. Für uns ist das mal Online-Banking normal. Wenn ich mich in so eine Plattform einmelde, vielleicht nicht. Dementsprechend war der Erfolg entsprechend gering. Dazu kam, dass natürlich auch viele Kunden-Accounts erfolgreich gehackt wurden. Also da kam also dann das Security-Operations-Team, musste da hinterhergehen, mit den Kunden sprechen, es wurden Daten abgegriffen und so weiter und so weiter. Kurzum, ein Riesen-Hickhack. Ja. Und diesen neuen Angriffsvektor, den konnten wir relativ gut und schnell und automatisiert lösen. Wir haben auch die wiederum auf unsere Plattform gehoben, in einem Emergency-Onboarding, nachdem es dann wirklich nicht mehr ging. Und dort hunderte, tausende von bösartigen Bot-Requests rausgefiltert und sofort visibel gemacht und in der Zukunft jetzt damit viel Arbeitszeit und Geld gespart.
Krass.
Ja, das sind so neue Dinge, die wir sehen und auf die wir uns spezialisieren, die auch mit der Modernisierung dann einhergehen können, ja, je nach Businessumfeld.
Markus, kleine Zwischenfrage. Wie viele eurer Kunden sind Emergency-Onboardings und wie viele wissen vorher, dass es gefährlich ist, wenn man mit dem Feuer spielt und sind rechtzeitig bei euch auf der Plattform?
Das ist ein ganz, ganz typisches Spiel in der Security. Das wirst du wahrscheinlich mit anderen Herstellern auch sehen. Ich meine, viele agieren in der Tat wirklich spät, beziehungsweise erst dann, wenn es wirklich knallt. Was bewegt dich? Schmerz. Und es muss teilweise sehr, sehr schmerzen. Und zwar nicht nur eins, sondern möglichst sehr, sehr viele. Und wenn es dann auch noch monetär wird. Und
da hört der Spaß aber auf.
Ja, die Reputation leidet. Anderes Beispiel, ja, kurz, Fußballclubs.
Ja. Ja.
Es gibt Fußballclubs, die haben Erfolg. Es gibt welche, die haben weniger Erfolg. Die, die mehr Erfolg haben, stehen natürlich irgendwo auch mehr auf der Liste. Ja. jetzt hat der und der Club viel Erfolg, wird jetzt gerade Meister oder nicht Meister oder spielt in der Champions League. Das ist Aufmerksamkeit. Und das wissen die Angreifer. Das heißt, die sind ja auch dynamisch. Wir leben nicht in der statischen, linearen Welt. Diese Angreifer haben also dynamisch gemerkt, da ist ein Fußballclub. Hey, versuchen wir doch mal die Tickets abzugreifen, weil wir wissen, weil der gerade so gut spielt, hey, die können wir doch zum 10-fachen Preis verkaufen. Ja, das ist genau eine ähnliche Angriffsvariante wie bei diesem Service Provider. Mit automatisierten Scripts, mit Bots loszulaufen und versuchen, diese E-Commerce-Plattform voll zu stoppen. Mit Anfragen, die legitim sind, wohlgemerkt.
Ja, ja, klar.
Aber sind eben automatisiert und führen zu Frustration bei
den echten Fans.
Den Fans, ganz genau, ja.
Oh Gott, ja, ja. Ja, krass, ne? Aber auch so Sachen, über die man jetzt so, also ich halte mich ja schon für relativ im Thema, darüber denkst du ja gar nicht nach. Also, dass im Endeffekt auch auf so einem Weg im Endeffekt dann eine komplette Marktlage verschoben wird durch Individuen. Also, es reicht ja einer, der das Ding startet mit den richtigen Daten und der richtigen Software und dann wirklich so ein komplettes Stadion leer machen kann, letztendlich, ne? Also, ist schon echt krass.
Ja, beziehungsweise kommt es dann zu Gegenreaktionen. Es gibt dann große Fußballclubs, die dann zum Beispiel Vorverkauf nur an ihren Fans gewährleisten. Die sind in dem Moment in der IT-Sprache authentisiert. Man weiß, wer das ist. Und denen gibt man spezielle Verkaufskontingente, damit eben dieses Problem nicht erscheint oder auch kommen kann. Jetzt kann man darüber debattieren, ob das jetzt fair ist oder unfair gegenüber den anderen 5 Millionen Fans, die auch gern ein Ticket haben wollten. Aber ja, es führt zu Gegenmaßnahmen und teilweise sind die okay und im Sinne des Business und teilweise eben nicht, wie diese Two-Factor-Authentication, welche wahrscheinlich nur 1% über User überhaupt machen wollen.
Gehen wir mal zum nächsten großen Thema. Das ist ja ganz wichtig. Also ich hatte ja schon gesagt, Running System. Wenn man jetzt sozusagen, kommen wir mal zur Integration, also Multi Cloud, Hybridumgebungen, das sind ja Strukturen, die sind gewachsen, wie das immer so ist. Man hat irgendwann mal wahrscheinlich mit einem Computer im Keller angefangen und dann wurde da immer mehr rangeflanscht, draufgebaut und so. Funktioniert es schrittweise, so eine integrierte Lösung hinzukommen, ohne dass der Betrieb mal aussetzen muss oder gefährdet ist? Weil das ist natürlich für alle, die sich entscheiden, okay, ich will den Schritt gehen, bevor das Kind im Brunnen ist, bevor ich ein Emergency Case werde, etwas, was natürlich essentiell wichtig ist, damit nicht dadurch ein Emergency Case entsteht letztendlich.
Ja, wir leben in einer Welt, wo wir viele Kunden sehen, die sich in den vergangenen Ich bin jetzt 10 Jahre bei F5. Ich habe jetzt gerade meinen Geburtstag gefeiert.
Quasi. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön, ja. Und sehr kurz nachdem ich angefangen habe, haben schon viele Kunden gesagt, wir machen jetzt den Move to the Cloud, oder? Mhm. Wir machen jetzt Single Cloud, wir führen da alles rein mit diesem Lift-and-Shift-Ansatz, wo also wirklich Applikationen ohne große Anpassungen übertragen wurden. Ja. Und dort hat sich dann bei diesen Kunden erstmal so ein Parallelbetrieb ergeben, oder? Parallel im Sinne von, wir tun erstmal was rüber oder wir fangen was Modernes, Neues an und die anderen Sachen lassen wir erstmal dort, wo sie sind. So, das hat natürlich den Vorteil, dass auf der einen Seite die modernen, neuen, motivierten Mitarbeiter, die auch die Kompetenzen haben, in der Public Cloud sich in Anführungszeichen austoben konnten, hat den Nachteil gehabt, dass auf der anderen Seite immer noch Prozesse und Anwendung waren, die irgendwie integriert werden mussten. Und sei es Datenbanken, oder? Weil man vielleicht die kritischen Unternehmensdaten nicht in die Public Cloud transferieren wollte, wenn man nicht gerade diesen Move to the Cloud und Lift and Shift machen wollte. Und das hat in der Folge dazu geführt, dass sich neue Organisationen gebildet haben. Das sind wir bei den People, ja? Also die People wurden neu gewürfelt und es kam dann immer mehr zu diesen Plattformorganisationen, welche dann nicht einen speziellen Bereich abgedeckt haben, wie zum Beispiel, ich mache jetzt nur Datenbanken oder ich mache jetzt nur Server Management oder ich mache nur Netzwerk. Nein, das waren so Teams aus kompetenten Leuten, die alle Bereiche abgedeckt haben, von dem gesamten Lebenszyklus der Anwendung. Die Anwendung beginnt in der Planung, in der Entwicklung, dann muss es irgendwie abgesichert werden, dann kommt das Engineering für die Integration, dann kommt der Betrieb. Und dann fängt der ganze Zyklus wieder neu an, weil im Betrieb stellt man dann fest, irgendwas funktioniert nicht, liebe Entwickler, mach mal. Und diese integrierten Teams haben sich dann gebildet, ja. Und das ist quasi das, so wie ich den Erfolg bewerte bei meinen Kunden, die haben das so geschafft, sich dahin zu orientieren.
Ja. Das heißt also, die Skills und die Teams, die spielen eine extrem große Rolle, gerade in so, ich sag mal, in so lebenden Systemen, in denen wir uns dann ja heute bewegen.
Ja, absolut. Ich glaube nicht, dass es heute nur noch ganz, ganz wenige Einzelne sind, die sowas wuppen können, sondern es geht eigentlich, glaube ich, bis hin zur Strategie des Unternehmens oder zur Kultur des Unternehmens. Wie leben wir eigentlich unser Unternehmenserfolg und wie digitalisieren wir das als Team gemeinsam? Es geht ja auch bei uns, F5. Guck, was wir jetzt alles in den letzten 10 Jahren an Neuigkeiten über uns, positive Seiten natürlich, ergehen lassen mussten.
Ja, ja, klar.
Sicherheitszertifizierung, Trainings, Phishing-Attacken, die gegen uns gefahren werden, im positiven Sinne, um eben uns Awareness zu schaffen, uns vorzubereiten auf den Fall. Ja. Das geht nur in der gesamten Kultur und nicht, wenn du auf bestimmte Individuen zielst.
Jetzt haben wir ja das Problem, jedes Unternehmen hat seine Kultur und seine Entstehungsgeschichte. Einige Unternehmen sind 200 Jahre alt, andere gibt es seit 2 Monaten, kleine Startup. Also jedes Unternehmen ist anders. Gibt es trotzdem sowas wie Best Practices, über die du reden kannst, wenn es jetzt um Webanwendungen und APIs in so komplexen Systemlandschaften geht, damit die sicher betrieben werden können?
Ja, natürlich. Das ist natürlich unser Brot- und Butter. Geschäft, oder? Also erstmal vergleiche ich immer gerne die Webanwendung oder API-Schnittstelle. Ich stelle sie da als digitalen Service, digitalen Dienst, digitaler Dienst intern oder extern. Die kann man gerne vergleichen wie mit einer Blume, die man immer pflegen muss. Es fängt an mit dem Samen und der Erde und ein bisschen Wasser und später brauchst du ein bisschen Dünger und wieder ein bisschen Wasser und dann wird sie in einen größeren Topf gepflanzt. Man muss sich also drum kümmern. Man merkt selber, wenn man einmal 2 Wochen Urlaub fährt, dass dann die Pflanzen vielleicht nicht mehr so happy aussehen wie vor dem Urlaub.
Ja, ja, oder auch gar nicht mehr aussehen.
Oder gar nicht mehr. Und das ist so der typische Lebenszyklus. Und deswegen arbeiten wir als A5 daran, Lösungen zur Verfügung zu stellen, die diesen so einen holistischen Ansatz für den Lebenszyklus geben. Ich persönlich nenne das immer gerne das 360-Grad-Prinzip. Mhm. Setzt sich zusammen aus 3 großen Bausteinen. Das erste ist Observabilität. Also wir hatten das bereits.
Genau. Ihr müsst sehen, was passiert, weil sonst könnt ihr nicht reagieren, ne, oder dazulernen. Genau. Klar.
Mhm. Absolut. Aus dem Sehen dann ableiten, was ist wirklich los, oder?
Ja.
Wie zum Beispiel, wir wollen Schwachstellen oder wir helfen Kunden dabei, Schwachstellen bereits in Entwicklung zu erkennen.
Also das heißt, ihr könnt sagen, Achtung, da könnte ein Problem auf euch zukommen, da müssen wir ran.
Genau, da könnte ein Problem drauf zukommen, immer wieder, ne, mit dem Fokus auf Webanwendungen, API, nicht die ganzen tiefer gelegenen Schichten, Netzwerk, Server, Betriebssystem, OS, das ist nicht wirklich unser Ding, aber Schwachstellen bereits in Entwicklung erkennen, wenn das in den Betrieb geht, fortwährend auch evaluieren, was passiert dort genau, gibt es dort Ausreißer, gibt es dort Anomalien, gibt es dort Dinge, die vor 3 Tagen noch nicht so waren und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, wie es weitergeht. Und der dritte Punkt ist dann der effektive Schutz oder das Enforcement auf Englisch. Ja, wirklich die Regelwerke, die man idealerweise schon vollautomatisiert ausgerollt hat, dann auch homogen anzusetzen, damit man möglichst wenig Löcher im Tennisschläger hat, wenn es darum geht, auch verschiedene Unternehmens- oder verschiedene Umgebungen, Colocation, Public Cloud A, B, C, D. Es gibt ja mittlerweile hunderte von Möglichkeiten, einen Ort zu wählen, wo diese Anwendungen laufen sollen. Und wenn man da versucht, die Löcher zu stopfen in dem Tennisschläger, damit da keine Bälle durchfliegen, ist das schon mal eine super Sache, also homogen zu werden. Und dann idealerweise diese Erkenntnisse, wenn man was gesehen hat, auch an die Entwicklung zurückzugeben, ja. Dann vergessen wir nicht. Am Ende des Tages müssen wir an die Wurzel des Guten, nicht des Bösen, das Gute liegt ja bei uns. Und die Wurzel des Guten ist einfach die Entwicklung und die müssen dann wieder arbeiten und sehen, dass sie die Library, die sie dort gewählt haben, vielleicht nicht wählen, sondern die abgedatete Version oder gar nicht mehr die Technologie. Hm. Und so ergibt sich dann aus diesen 3 Blöcken der gesamte Ansatz und ja, wir bringen das mit unseren Technologien, mit unseren Plattformen zusammen und helfen den Kunden dabei bei der Observabilität, beim Einordnen und auch natürlich beim Schützen.
Okay, jetzt zum Abschluss vielleicht, lieber Markus, noch einmal so ein Tipp. Wenn jetzt ein Unternehmen, also irgendjemand hört uns zu und sagt, ja, ich muss jetzt mal ein bisschen was investieren in Sicherheitsarchitektur, worauf muss man achten, damit man in 5 Jahren, sage ich jetzt mal, nicht schon wieder komplett veraltet ist? 5 Jahre sind lang, weil gerade in Zeiten von KI und so, ne? Also es gibt so viele neue Angriffe und Angriffsszenarien, aber sagen wir mal so, man muss sich auch ein paar Jahre abschreiben, also gehen wir mal von 5 Jahren aus.
Ja, also für mich persönlich ist es natürlich der Blick in die Glaskugel. Allein in den 10 Jahren hat sich bei A5 so viel verändert, dass das schon, die Frage könnt ihr nicht beantworten, denn es kann sich so, so viel tun. Ein Beispiel dazu, schauen wir auf die letzten 3 Jahre in Europa. Was hat sich dort geopolitisch verändert? Ich weiß, was sich sicherheitspolitisch verändert hat, nämlich vermehrte DDoS-Angriffe auf Unternehmen in Europa. Und ich habe ja gerade eben auch diesen DDoS-Use-Case genannt. Der kommt nicht von irgendwoher, aber den kann man nicht planen.
Nee.
Deswegen ist die Quintessenz, bevor ich in die Warum gehe, bereiten wir uns vor.
Also nehmen wir mal an, der Kunde wäre jetzt bei euch, eine DDoS-Attacke kommt bei euch grundsätzlich nicht durch, kann man das so sagen, weil ihr halt seht, woher es kommt und so schnell reagiert, bevor sein Server in die Knie geht? Oder wie stelle ich mir das vor?
Idealerweise natürlich schon. Ne? Wir haben natürlich in diesem Bereich mehr als 15 Jahre Expertise und viele hunderte Kunden, große und large Enterprises und versuchen natürlich unser Bestes, nicht nur mit Technologie, sondern auch mit den People, ne, Leute, SOC, Security Analysten, die wir dort in den Kampf schicken und auch mit der richtigen Technologie das zu bekämpfen. Auf verschiedenen Ebenen, ja, und mit verschiedenen Zusatztools, wenn es dann nötig sein sollte, das zu ergänzen. So wie das Beispiel von der Landesbehörde eben war, da gab es auch nicht nur eine Tool, sondern die Verknüpfung von verschiedenen Komponenten, die dazu geführt hat, dass wir sehr effektiv die Angriffe innerhalb von 30 Sekunden stoppen konnten. Also ja, es gibt dort verschiedene Dinge.
Also vielleicht gar nicht unbedingt in Technologie investieren, sondern eher in Services und People?
Wie gesagt, es gibt die 3. Ich würde den 3. dann auch nicht vernachlässigen. Ja. Es kommt immer darauf an. Es kann ja sein, dass ein Kunde bereits ausgestattet ist mit Technologie.
Ja.
Wie nutzt man die am besten, oder? Dann kommen wir wieder dazu.
Also auf jeden Fall muss sich jeder mit dem Thema Security beschäftigen und das auch nicht erst seit heute. Das ist allen klar. Und ich meine, hey, also es gibt ja nicht umsonst die Internet Security Days, ja, zu denen wir diese Folge hier machen. Insofern möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei dir, Markus. Markus Hennig ist Senior Product Sales Specialist bei F5 und hat uns mal so ein bisschen in seinen Werkzeugkasten schauen lassen. Ich fand es hochspannend und bin beruhigt, dass ihr am Ball seid, lieber Markus.
Ja, vielen Dank, Sven. Und ich freue mich auf die Internet Security Days, die ja bald auch dann stattfinden werden in ein paar Wochen.
Ja, also wir merken, Cybersicherheit ist nicht grundlos ein Dauerbrenner-Thema. Sie ist einfach die Grundlage der gesamten Digitalisierung aller digitaler Prozesse, digitaler Kommunikation und Entwicklungen. Und deswegen ist es umso wichtiger, hier auf dem Laufenden zu bleiben. Und ein ganz idealer Ort, eine ganz ideale Gelegenheit dafür sind natürlich unsere Internet Security Days am 15. und 16. September in Köln. Alle Infos zur Veranstaltung und zu den Tickets gibt es natürlich nochmal in den Shownotes. Ich werde auch vor Ort sein, freue mich natürlich dort, die eine oder den anderen von euch zu treffen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute.
Genau, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, genießt den Sommer, macht nicht zu dolle und bleibt gesund. Und Sidoni, lass dir gut gehen da in Sizilien.
Du auch, ciao.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO. Verband der